und herzlich willkommen. Hier ist die Steffi von Beautiful Commitment. Ich bin heute leider alleine unterwegs. Die Caro ist auf der Hofbegegnungstour und wird da sicherlich auch nochmal berichten. Und nun bin ich heute in Frankfurt unterwegs, habe hier eine aufregende Woche erlebt und ja, sitze jetzt hier mit einem ganz, ganz spannenden Menschen zusammen, mit dem Ludger Quante. Also seid gespannt, denn wir haben heute ein Interview-Special mal wieder für euch. Zu einem ja doch recht kontroversen Thema. Es gibt dazu auch sehr viele Glaubenssätze. Wir versuchen da einfach mal so ein bisschen mit aufzuräumen. Und ich bin super happy, dass wir heute einen absoluten Experten am Tisch haben, auch wenn er sich selber überhaupt nicht als Experte bezeichnen würde. Und da wollen wir euch heute durch das ganze Thema Mindset, also gerade zum Thema Geld führen, was wie Geld und Ethik überhaupt zusammenpassen, wie man bestimmte Werte auch mit Geld leben kann, wie man das einbringen kann, was es eigentlich bedeutet, Geld zu verdienen. Weil Verdienen kommt ja von Dienen, dazu wird Ludger auch noch ganz viel sagen. Und auch das ganze Thema Steuern, also wie können wir unser Leben mit Steuern steuern? Und deswegen seid gespannt, ich freue mich. Aber zuerst noch einmal die offizielle Anmoderation. Vorsorge dich nicht, lebe. Aber, beziehungsweise und, übernimm Verantwortung. Das ist Ludgers Motto. Vom Sitzenbleiber Bauernlümmel zu einem der führenden Finanzkoryphäen und Speaker in Deutschland. Ludger quälte sich 13 Jahre lang durch die Schule, studierte dann BWL, probierte beruflich fast alle Branchen aus, sammelte unterschiedlichste Erfahrungen und ist heute Teilhaber und Gründer mehrerer Unternehmen und Startups sowie persönlicher Lebensberater verschiedener CEOs von Weltkonzernen und ist auch Partner von Tobias Beck. Er stellt mit seinen Methoden die Finanzbranche komplett in Frage und entwickelt seine eigenen Konzepte zur finanziellen Freiheit mit sehr großem Erfolg. Als Speaker teilt er sich die Bühne unter anderem mit Tobias Beck, Laura Marlina Seiler, Alexander Hartmann, Yvonne Schönau und Christian Gärtner und noch vielen anderen mehr. Mit seinem Team berät Ludger Mandanten auf der ganzen Welt in allen Fragen rund um das Thema Geld und führt sie damit zu persönlicher und finanzieller Freiheit. Ludger engagiert sich unter anderem für Charity-Projekte wie The Ocean Cleanup, Chancenstiftung und Happy Children e.V. Und mit seinen Seminaren zum Thema Geld und Money Mindset möchte er mit veralteten Glaubenssätzen aufräumen und die Menschen in die Verantwortung für sich selbst, die Gesellschaft und unseren Planeten bringen. Als Kenner der Branche zeigt er euch, warum Geld nicht den Charakter verdirbt, sondern entlarvt und warum es unsere Pflicht ist, Geld zu verdienen und anderen Menschen einen Mehrwert zu verschaffen. Ich freue mich wahnsinnig, Ludger Quante exklusiv bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Ludger, herzlich willkommen. Wahnsinn, was du alles mitbringst.
Hallo Steffi, danke, dass ich da sein darf.
Ja, lieber Ludger, es ist ja schon unglaublich, was sich da alles bei dir so ergeben hat, was dein Leben so mit sich bringt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll bei dir, aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal ganz zurück. Wer war eigentlich der kleine Ludger und wie bist du jetzt eigentlich zu dem Mann geworden, der du heute bist? Weil das ist ja das Thema, was uns alle interessiert. Wie wird man denn eigentlich zu einem Menschen, zu dem man einfach gerne aufblickt?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Hättest du mir diese Frage vor 40, 45 Jahren gestellt, hätte ich dir garantiert keine Antwort drauf geben können, weil ich damals überhaupt gar nicht die Vorstellung gehabt habe und auch gar nicht bekommen habe aus meinem Elternhaus, dass man, ich sag mal, oberhalb der Arbeiterschicht überhaupt was erreichen kann, wenn man aus derselbigen kommt. Ich bin von Natur aus ein sehr intrinsischer Mensch, das heißt, ich gebe mich nicht zufrieden mit dem, was man mir vorgibt. Ich glaube nicht alles, was man mir sagt, sondern überprüfe das gerne und ich probiere gerne aus. Und das sind, glaube ich, die Schlüsselfaktoren, wenn man nach vorne kommen möchte, ja, oder weiterkommen möchte. Und mit weiterkommen meine ich jetzt nicht, dass man nicht nur Reichtum, also finanzieller Reichtum, sondern damit meine ich Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung. Ja, ich kenne durchaus Menschen, die finanziell jetzt nicht frei sind, aber die von der Persönlichkeit ein Niveau erreicht haben, wo sich der ein oder andere wirklich mal eine Scheibe von abschneiden könnte.
Ja, ja, absolut. Und wie war denn das, Ludger? Also du bist ja nicht immer auf der Bühne unterwegs gewesen wie jetzt oder dass du ja Menschen berätst, die oberen 10.000, sagt man ja bei dir immer, sondern das hat ja mal irgendwann ganz klein angefangen. Ich weiß nicht, wie war denn das? Wir hatten gestern uns ja zum Beispiel auch ein bisschen unterhalten, als wir darüber gesprochen hatten, was wir heute im Podcast einfach mal so an Themen besprechen möchten. Und da hast du mir zum Beispiel auch erzählt, dass du ja aus sehr, ja, ich sag's einfach mal, bescheidenen Verhältnissen stammst.
Ja, das ist gelobt, ja.
Oh, das ist gelobt, okay.
Genau. Also von den Verhältnissen würde ich mal sagen, aus heutiger Sicht würde man behaupten, das sind asoziale Verhältnisse. Damals in den 60er, 70er Jahren hieß das gut bürgerlich. Das heißt, wenn Papa besoffen nach Hause kam und hat die Mutter verprügelt, dann gehörte das zum guten Ton. Also das war in jeder zweiten Familie so. Das habe ich allerdings erst 30 Jahre später gemerkt. Also bei uns war das eben so, dass man sich als Kind sehr einsam gefühlt hat mit der familiären Situation, weil man immer dachte, das ist nur bei uns so. Nur bei uns ist die Welt schlecht, nur bei uns sind die familiären Verhältnisse schlecht. Allen anderen geht's gut. nur uns nicht. Mhm. Und da habe ich da 30 Jahre später gemerkt, das stimmte gar nicht. Also du bist nicht alleine mit den Problemen, ja, die da aufgetaucht sind. Und irgendwann muss man sich eben überlegen, ob man in der Opferrolle verbleibt oder ob man einfach mal seine Füße in die Hand nimmt und sagt, okay, ich bin nicht für das verantwortlich, was meine Eltern mir in den Rucksack gepackt haben, aber ich bin verantwortlich für das, was ich auspacke, beziehungsweise was ich mir selber in den Rucksack reinpacke. Mhm. Denn es kommt irgendwann ein Punkt im Leben, an dem ist die Hebamme auch nicht mehr an allem schuld. Ja, das heißt, da wo du herkommst, das ist, darauf hast du wenig Einfluss. Du wirst in Familien reingeboren, das sind bestimmte Situationen. Du gehst in eine Schule, für mich war Schule immer Trauma. Weil ich, das kann ich auch wirklich mit gutem Recht heute noch sagen, überwiegend suboptimale Lehrer gehabt habe. Aber irgendwann mal, spätestens sagen wir mal so mit 16, 17, 18, 19, sollte der Punkt in einem Leben kommen, wo du aus dem, was du vorgelebt bekommen hast und gemacht hast, egal wie schlecht das war, einfach das Beste rausmachst und dich selber aus dieser Situation herauswindest, indem du ganz einfach Augen und Ohren offen hältst nach Chancen und vor allen Dingen nach Menschen, die für dich als Vorbild gelten könnten. Und sei es auch nur für eine kurze Zeit. Ja, also ich hatte nie Idole, ja. Ich hatte nie irgendwelche Bravo-Bilder an der Wand hängen von irgendwelchen Idolen, die Musiker oder Sänger oder Boygroups oder wie auch immer, sondern ich habe mir immer im sozialen Umfeld Leute gesucht, die als Vaterfigur, als Ersatzvater quasi gedient haben. Für einen gewissen Zeitraum, bis ich darüber hinausgewachsen bin, dann wieder die nächste Person, die mir als Vorbild gedient hat, wo ich einfach gesagt habe, was kann ich von anderen lernen?
Super. Ja,
und von jedem Menschen kann man was lernen, egal wie blöd er einem auf den ersten Blick erscheinen mag, jeder Mensch kann irgendwo irgendetwas gut. Und diesen Blick dafür zu bekommen, was kann ein anderer gut, das ist ein bisschen eine Kunst und das hilft einem aber auch, aus einer Situation herauszuwachsen, die vielleicht sehr suboptimal war. Ja, und die man auch niemandem gönnen würde.
Und wie hat sich das Ganze denn bei dir weiterentwickelt? Also wie bist du denn auf die Idee gekommen zu sagen, ich mache es jetzt nicht nur einfach irgendwie und ich mache irgendwie was draus oder ich überlebe irgendwie, sondern du bist ja jetzt richtig, richtig erfolgreich geworden. Also da muss es ja irgendwann mal bei dir so ein Mindset-Shift gegeben haben. Gab es dann Auslöser oder ein Ereignis? Also was ist da genau passiert?
Also den Auslöser, den für eine bessere Welt zu sorgen, den hatte ich schon als kleiner Junge. Ich kann mich erinnern an eine Geschichte, wo ich bei meinen Eltern in der Küche saß. Ich habe ja noch vier Geschwister. Und ich saß diesen Abend oder Nachmittag, ich meine, es war ein Abend gewesen, ich weiß nicht mehr genau. Ich saß in der Küche auf der kleinen Bank, wir hatten so einen Arbeiter-Doppelhaushälfte mit knapp 100 Quadratmetern, da haben wir mit 7 Personen gelebt. Und ich beobachtete meine Eltern, die am Herd standen und sich mal wieder stritten und es ging mal wieder um das bekannte Thema Geld. Ich kann mich nicht mal an die Worte erinnern, was meine Eltern gesagt haben, aber ich kann mich noch sehr an meine Gefühle erinnern. Ich habe damals an mir gedacht, warum tut ihr das? Warum tut ihr euch das an? Warum kauft ihr euch Ware, die ihr nicht braucht, von Geld, was ihr nicht habt, um Leuten zu imponieren, die ihr nicht mögt? Ja, mein Vater ist 40 Stunden die Woche arbeiten gegangen, jedenfalls war er 40 Stunden nicht da. Meine Mutter ist 30 Stunden die Woche arbeiten gegangen, hatte einen 7-Personen-Haushalt zur Versorgung, einen Hund und einen Garten.
Wahnsinn.
Und das Geld hat nicht gereicht. Mhm. Ja, das Maximale, was wir uns noch leisten konnten, war ein Urlaub im Sauerland und ein Gebrauchtwagen, der auf Pump gekauft wurde. Das war unser Luxus. Mhm. Ja, das ist eine Katastrophe. Und ich habe mir damals schon die Frage gestellt, warum tut ihr euch das an? Das kann doch nicht das Leben sein. Das kann doch nicht der Sinn des Lebens sein. Ja, und ich hätte mir damals gewünscht, dass mal Leute gekommen wären und hätten meine Eltern an die Hand genommen und hätten den sinnvollen Umgang mit Geld beigebracht. Stattdessen gab es damals Leute, die zu uns nach Hause gekommen sind und haben meinen Eltern Brockhaus verkauft. Das ist sowas wie Google in Buchform. Ja, das Wissen war nach 5 Jahren so veraltet, dass du das noch nicht mal auf einer Sondermülldeponie entsorgen konntest. Ja, oder Duschhauben, die man an Staubsauger angeschlossen hat oder irgendwelche Haushaltsgeräte, die Vater dann der Mutti zum Weihnachten schenken konnte, wird dir heute um die Ohren gehauen. Sowas hat es damals gegeben. Ja. Aber es hat keine Leute gegeben, die Menschen mal in die Hand genommen haben und haben gesagt, wie funktioniert eigentlich Geld und wie gehe ich sinnvoll mit Geld um? Das hätte ich mir gewünscht. Und das damals, eigentlich ist dieser Grundstein gelegt worden für das, was ich heute mache. Das war mir natürlich 40 Jahre oder 30 Jahre nicht bewusst. Ich habe erst mit Anfang 30 bin ich erst in die Finanzbranche gegangen, nachdem ich mal etliche Ausflüge in andere Branchen gemacht habe. Ja, aber der eigentliche Grundstein, glaube ich, ist damals schon gelegt worden. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich als Jugendlicher immer gefragt habe, was kostet das? Ich wollte Verhältnisse wissen. Mhm. Ja, ich wollte Wertigkeiten wissen. Mhm. Ja. Ist es das wert? Warum ist das so teuer? Warum ist das nicht so teuer? Ja, ich habe die Leute Löcher im Bauch gefragt. Ne? Bin ja viel arbeiten gegangen. Meinen ersten Job habe ich mit 12 Jahren gemacht in der Schreinerei. Ich habe mich gefragt, was kostet das? Ich wollte wissen, was kostet eine Treppe? Was kostet ein Haus? Was kostet ein Fenster? Was kostet dies? Was kostet das? Mhm. Ich habe immer Löcher im Bauch gefragt. Mhm. Wie ist das? Ne? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Egal, was du machst, bleib, egal wie alt du bist, egal wo du arbeitest, bleib immer neugierig. Ja, bleib immer neugierig und stell Fragen. Stell die richtigen Fragen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auf dem Weg zum Erfolg. Und hinterfrage dich selber. Das Schlimmste ist, was man machen kann, ist sein eigenes Wissen als heilig anzusehen. Ich nenne das die Erfolgsroutine oder die Erfolgsfalle. Ja? Das heißt, Erfolgsroutine ist einer der wesentlichen Misserfolgsfaktoren. Wenn du glaubst, dass du das, was du heute weißt, dass das die Wahrheit ist. Also hinterfrage dein eigenes Wissen. Das ist viel wichtiger, als das zu fragen, was du noch nicht weißt. Weil bei dem, was du noch nicht weißt, da weißt du, dass du es nicht weißt. Ja, aber viel schlimmer ist, wenn du ein Wissen hast, was gar nicht mehr der Wahrheit entspricht. Das ist viel schlimmer. Also hinterfrag dich immer selber, bleib neugierig und stell die richtigen Fragen.
Ja, absolut. Ja,
und bleib ein Stück weit Kind, das ist ganz wichtig. Ja. Weil Kinder fragen neutral.
Ja. Ja, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade ansprichst. Also Dinge zu hinterfragen, nicht alles zu glauben, was einem die Werbung erzählt, was einem andere Menschen erzählen, was die Zeitungen berichtet oder auch was im Internet steht, sondern dass man immer alles kritisch hinterfragt und auch ganz oft auch mal in sich hineinhorcht. Wie fühlt sich das für mich an? Also habe ich ein komisches Bauchgefühl dabei, dann ist es meistens auch komisch. Ne? Wenn ich ein gutes Gefühl habe, ist es auch gut, dass man auch anfängt, sich selbst wieder zu vertrauen. Oftmals geben die Menschen ja diese Verantwortung und das Vertrauen ja dann auch so gerne ab, weil dann sind sie ja unschuldig wieder auch. Ne?
Genau. Ja. Das ist auch eine wichtige Botschaft, die ich noch mitgeben möchte. Hört auf zu denken. Hört auf zu denken und fangt an zu fühlen. Hm. Ja, die meisten Menschen denken zu viel, aber die fühlen zu wenig. Denn wir reden ja auch immer von Glücksgefühlen und nicht von Glücksgedanken. Wir reden von Glücksgefühlen und nicht von Glückshäusern, von Glücksgeld, von Glücksautos, von Glücksurlauben. Wir reden immer von Glücksgefühlen. Mhm. Das heißt, das Leben lebenswert macht, sind unsere Gefühle. Ja, also fangt an zu fühlen und hört auf zu denken. Ich erlebe viele Menschen, auch teilweise erfolgreiche Menschen, die so stark im Kopf sind, die auch alles erklären können, ja, aber sie fühlen nicht mehr oder zu wenig. Ne? Also geht mehr ins Gefühl rein und hört auf zu denken.
Was sind denn, hast du vielleicht ein praktisches Beispiel jetzt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal, also was begegnet dir so im Alltag? Du bist jetzt ja in einer beratenden Tätigkeit, unter anderem, du machst ja sehr, sehr viele Dinge, aber der Ursprung war ja wirklich diese beratende Tätigkeit, dass du damals gesagt hast, das, was meinen Eltern widerfahren ist, wie die beraten worden sind, das möchte ich so nicht, das mache ich besser.
Ja.
Gibt es da vielleicht so ein plakatives Beispiel, dass du sagen kannst, okay, das ist das, was die Gesellschaft uns so vorlebt und davon würde ich halt abraten. Hast du da vielleicht irgendwie mal etwas, was das ist das auch, was viele Menschen ja auch bewegt, die sagen, sie möchten vielleicht irgendwie Vermögen aufbauen, möchten gerne sparen, die emotionalen Entscheidungen mit den Immobilien zum Beispiel, wofür gebe ich mein Geld aus? Gibt es da etwas, wo du sagst, das ist deine Kernkompetenz und was auch jetzt dein alltägliches Berufsleben so ausmacht, was dir so regelmäßig begegnet?
Also meine Kernkompetenz ist einmal mehr nachzudenken als andere. Ja? Und ich denke quer und glaube nicht alles, was man mir sagt. Aber das, was mir regelmäßig begegnet, das ist mit einer der Gründe, warum ich auf die Bühne gehe, ist, dass wir ein völlig falsches Verständnis haben von Geld, Geld verdienen, Geld bekommen oder erhaschen. Und viele Leute kommen auf mich zu oder kommen in meine Seminare, weil die von heute auf morgen reich werden wollen. Und das sind für die völlig falschen Motive. Mhm. Ja? Dieses Thema finanzielle Unabhängigkeit, da stecken ja zwei Worte drin, finanzielle und Unabhängigkeit. Und in den meisten Fällen erlebe ich die Menschen, die zu mir kommen und nach finanzieller Unabhängigkeit streben, das sind in den meisten Fällen Menschen, die mit ihrer Lebenssituation so unzufrieden sind und keinen Ausweg wissen und glauben, dass wenn ich Geld habe, dass ich dann den Ausweg habe. Ja? Sondern dann bin ich in 7 Jahren zum Millionär. Gestern war ich bei YouTube, da hat einer behauptet, das geht auch in einem Jahr. Und dann haben die von mir aus ihre Millionen und dann setzen sie sich zur Ruhe, gehen ins Ausland und die haben aber ein Riesenproblem, egal wohin du gehst, die nehmen sich mit. Ja, das heißt, wenn ich nicht zu mir selber komme, bringt mir die finanzielle Freiheit nichts. Und die finanzielle Freiheit, da steckt überhaupt Finanz und Freiheit dran. Das heißt, wenn es eine finanzielle Freiheit gibt, gibt es auch andere Freiheiten, wie zum Beispiel eine emotionale. Ja, und das Motiv hinter dem Motiv, wenn einer nach finanzieller Freiheit schreit, die sind ja wirklich bereit, teilweise alles dafür zu tun, Vater und Mutter zu verkaufen. Ja, das meiste Motiv ist einfach, ich bin so tief unzufrieden mit meiner Lebenssituation und das erscheint mir der einzige Ausweg zu sein für ein besseres Leben. Und da muss ich immer vorwarnen. Die finanzielle Freiheit ist letzten Endes nur ein Abfallprodukt aus einer emotionalen Freiheit. Das heißt, wenn du emotional nicht frei bist, wirst du auch finanziell nicht frei sein, egal wie viel Geld du hast, weil du es nämlich gar nicht empfinden wirst. Ich habe ja doch den einen oder anderen, der sehr nennenswerte Vermögenswerte hat, die von dem Geld ganz locker, ganz prima leben könnten. Die wenigsten davon sind aber glücklich. Also was hilft mir das? Ja, die Frage ist eben nicht, was mache ich mit meinem Geld, sondern die Frage in dem Zusammenhang ist, was macht das Geld mit mir? Welche Bedeutung hat das Geld? Und die Bedeutung des Geldes ist immer die du ihm beimisst. Weil Geld hat nämlich gar keine Bedeutung. Ja, die Bedeutung eines des Geldes ist das, was du ihm beimisst. Und das also sprich reine Fantasie. Wenn du sagst, Geld ist gut, hast du recht. Wenn du sagst, Geld ist schlecht, hast du recht. Wenn du sagst, Menschen, die viel Geld haben und schnell verdient haben, sind schlecht, hast du recht. Wenn du sagst, sie sind gut, hast du auch recht. Ja, du hast immer recht, egal wie du das Thema denkst. Aber hör einfach auf, über finanzielle Freiheit nachzudenken. Mach doch das, was du jetzt gerade machst, deinen Job, den du jetzt machst, mach den richtig gut. Und wenn er dir keinen Spaß macht, dann hör auf damit. Aber die meisten Menschen machen ein Leben lang einen Job, der ihnen keinen Spaß macht und sind nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen, zu wechseln, in eine andere Branche zu gehen, nochmal ganz von vorne anzufangen. Und das hat was mit Verantwortung zu tun. Ich habe mehrmals in meinem Leben neu angefangen, weil ich das, was ich früher gemacht habe, nicht mehr wollte. Also habe ich einen Cut gemacht. Das ist manchmal sehr schmerzhaft, auch finanziell.
Mutig vor allen Dingen.
Und mutig,
auch, ne?
Genau. Ja. Ich habe mit Anfang 30, da bin ich halt in die Finanzbranche gekommen. Ich bin jetzt 53, bin jetzt über 20 Jahre dabei. Und damals, ich kam aus dem Konsumgüterbereich und hatte einen Kollegen in den neuen Bundesländern gehabt, der war ja damals Handelsvertreter und ich habe ihm gesagt, du, das macht mir keine Freude, was wir hier machen. Ich sehe das auch nicht für sinnvoll an, was wir tun. Also wir helfen niemandem wirklich. Ich mache jetzt was anderes, ich gehe in die Beratung. BWL studiert nochmal vorher, berufsbegleitend. Und da sagte der mir mit Anfang 30, weißt du was, Ludke, in meinem Alter, da fange ich nichts Neues mehr an. Und ich war schockiert.
Wahnsinn, ne?
Ich war so schockiert. Mit Anfang 30 sagt er mir, in meinem Alter fange ich nichts Neues mehr an. Und ich habe gesagt, sag mal, macht dir das denn Spaß? Sagt er, nein, aber der Scheck ist das Schmerzensgeld.
Wahnsinn. Der ist bereit für die Rente jetzt schon mit 30.
Der ist bereit für die Rente. Ja. Ja. Ein Jahr später lag er mit Nierenversagen im Krankenhaus. Nieren ist ein Partnerschaftsorgan, also hat das mit Beziehung zu tun, zwischenmenschlichen Beziehungen. Ein Jahr später lag er mit Nierenversagen im Krankenhaus. Und da sage ich einfach, Leute, wacht mal auf. Wacht mal auf. Was macht ihr eigentlich? Macht euch das wirklich Freude? Bringt ihr wirklich einen Mehrwert? Und die meisten Menschen machen sich da wirklich was vor. Versuchen es dann aber für sich selber zu verargumentieren, weil wenn sie es nicht verargumentieren würden, müssten sie sich ja eingestehen, dass es nicht das Richtige ist, was sie tun, für sich nicht und für die Allgemeinheit nicht. Und müssten ja eigentlich den Preis bezahlen dafür, eben was anders zu machen. Und der Preis ist nun mal von vorne anfangen, harte Arbeit, finanzielle Einbußen, sozialen Status verlieren. Erzähl mal deinen Freunden, du gibst deinen Job auf, dann sagen die alle, hast du so eine?
Ja, das ist so.
Gerade wenn du einen gewissen Status erreicht hast.
Absolut.
Ne? Das nimmt dir ja keiner ab. Und dann auch mal bereit zu sein, sein privates Umfeld einfach zu verändern. Mhm. Zu sagen, okay Leute, ihr habt mich jetzt ein Stück begleitet, aber das Mindset passt nicht mehr. Ihr seid in Ordnung, ich bin in Ordnung, aber ich fühle mich jetzt nicht mehr wohl. Ich möchte gerne was anderes machen, ich möchte was anderes erreichen. Und mit was anderes erreichen meine ich jetzt nicht monetär, sondern einfach von Herzen. Es gibt ja auch Leute, die verdienen nicht so viel Geld, aber die machen ihren Job einfach verdammt gut. Das ist sehr wertvoll. Und das sind für mich auch die wahren Helden unserer Gesellschaft. Das sind nicht die Investmentbanker, die Berater, die Unternehmensberater. Die braucht letzten Endes kein Mensch. Die wahren Helden unserer Gesellschaft, das ist der Krankenpfleger, das ist der Arzt, das ist die Putzfrau, das sind die Leute, die uns den Müll wegbringen, das sind die Kindergärtner, das sind die Lehrer. Und alle die Menschen, die unser tägliches Leben überhaupt ermöglichen, dass wir diese Gesellschaft überhaupt so haben, wie wir sie haben, dass wir eine Polizei haben, dass wir einen Krankenwagen haben, dass wir Krankenhäuser haben. Das sind ja alles Menschen, die eben nicht in Reichtümer schwelgen und trotzdem der Gesellschaft dienen und zur Verfügung stehen und nicht nach finanzieller Freiheit schreien und sagen, ich will mich bereichern auf Kosten anderer Menschen, die einfach ihren Job nur machen aus purer Liebe zum Beruf. Ich habe zum Beispiel einen alten Schulfreund, ja, aber ich will jetzt keinen Namen nennen, aber der Meinolf, ich habe immer gesagt, Meinolf, 20 Jahre habe ich immer gedacht, mach doch mal was aus deinem Leben. Mhm. Ja? Mach doch mal ein Network, mach doch mal eine Fortbildung, bilde dich weiter. Werd Arzt, mach dies, mach das. Meinolf ist echt klasse. Meinolf ist Krankenpfleger, Spezialist für Diabetes, ist selber Diabetiker. Mhm. Spezialist für Diabetes. Und Meinolf geht jeden Morgen strahlend zur Arbeit und bespaßt die ganze Abteilung. Und ich habe 20 Jahre gedacht, Meinolf, mach was aus seinem Leben. Und heute schäme ich mich dafür. Ich schäme mich dafür, weil ich mir wünschen würde, dass es mehr Meinolfs in dieser Gesellschaft geben würde. Mehr Menschen, die morgens aufstehen, der Allgemeinheit dienen, für ein verhältnismäßig lächerliches Gehalt. Trotzdem hat er es mit meiner Hilfe geschafft. Der ist jetzt Mitte 50, wie ich auch. In 2-3 Jahren ist er ein Häuschen bezahlt. Er hat eine wunderbare Tochter, die darf studieren. Der hat trotzdem seine Reisen gemacht. Also er hat vieles das erlebt, was jeder andere auch erleben würde. Er muss gar nicht auf so viel verzichten. Es geht dann eben nur die Frage, wie stelle ich die Hebel richtig? Aber ich würde mir wünschen, dass es mehr Meinungs auf dieser Welt gibt, die ihren Job einfach nur mal gerne machen.
Ja, vielen Dank für das Beispiel. Das ist ja genau dieser spannende Punkt, dass du auf der einen Seite sagst, es kommt nicht halt darauf an, dass man möglichst viel Geld in kurzer Zeit anhäuft, sondern das zu tun, was einen wirklich mit Glück erfüllt, was anderen Menschen einen Mehrwert bietet.
Genau.
Und nichtsdestotrotz ist es ja so, das darf ich jetzt vielleicht so sagen, dass es dir ja finanziell sehr, sehr gut geht. Und wie kommt denn das? Also wann hat sich das denn eingestellt? Das könntest könntest du im Prinzip auch sagen, ich helfe anderen Menschen, ich verdiene weniger Geld und dann wäre die Welt ja auch in Ordnung. Jetzt ist es aber so, dass du ja sehr viel Geld verdienst. Kannst du sagen, wie das trotzdem kommt? Also was ist der Grund dafür?
Ja, viel Geld ist ja relativ, ne? Mhm. Also es gibt eine Menge Leute, die sagen, ich lebe in Armut. Mhm. Ja, das ist, ich habe genug zum Leben. Ja. Das ist eine Betrachtungssache. Ja. Ich verdiene natürlich im Bundesdurchschnitt ziemlich gut, aber es gibt auch viele Leute, die auch in unserer Branche deutlich mehr verdienen, weil sie einfach einen anderen ethischen Anspruch an ihre Arbeit haben. Mhm. Ja, verdienen kommt immer von denen. Ich muss immer Mehrwerte schaffen und alles, was ich verdiene, nehme ich einem anderen weg. Das heißt, irgendjemand muss ja dafür bezahlen. Und das muss immer meiner Meinung nach ein ausgeglichenes Verhältnis sein zwischen Geben und Nehmen. Mhm. Ja, und es gibt einige Leute in unserer Branche, bei Banken, Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaften, die das relativ einseitig betrachten. Die eben sagen, was meines ist mein und was deines ist Verhandlungssache. Aber dafür stehe ich nicht.
Und würdest du sagen, dass in dem Moment, wo du das außer Acht gelassen hast, diesen finanziellen Aspekt, sondern dich wirklich auf die Menschen konzentriert hast, dass dich das erfolgreicher gemacht hat?
Also definitiv. Also nicht nur wirtschaftlich erfolgreicher, das kommt ja von alleine irgendwann, weil die Leute spüren das ja auf Dauer. Ne? Man zieht sich ja mal die Leute in das Leben, die einem entsprechen. Und ich bin nicht der Typ, der, wenn einer die Tür aufmacht, dann habe ich keine Dollarzeichen im Auge und betrachte den Menschen, der da reinkommt, als Objekt der Begierde, der finanziellen Begierde, sondern ich gucke mir erstmal an, mit welchen Menschen habe ich es zu tun. Und ob ich daran Geld verdiene oder nicht, ist mir im ersten Moment erstmal völlig egal. Ich schaue erstmal, was ist das für ein Mensch? Passt er zu mir? Passt er zu meiner inneren Einstellung? Passt er zu meinen Werten? Und dann erlaube ich mir auch mal, den einen oder anderen rauszukomplimentieren, wenn es nicht passt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei allem, was du tust. Du darfst dein Herz nie verlieren.
Ja, und nochmal eine ganz kontroverse Frage. Ich denke mal, dass auch vielen Zuhörerinnen und Zuhörern von uns, die sich ja auch für das Thema Nachhaltigkeit und Fairness, was auch Umweltschutz angeht, interessieren. Wie passt das Thema Geld und Ethik eigentlich überhaupt zusammen?
Geld ist für mich geliebte Zeit. Das heißt, immer wenn ich einen Geldschein in der Hand habe, dann weiß ich, dass ein Mensch dafür seine Lebenszeit geopfert hat. Gut, der eine oder andere wird sagen, nö, bei mir ist das nicht so, ich habe das ganze Geld ja geerbt. Dann sage ich, gut, dann ist der Erblasser derjenige, der dafür gearbeitet hat. Nee, der hat eine Firma gehabt, ja, der hat ja Mitarbeiter. Okay, dann haben die Mitarbeiter für ihn gearbeitet. Da kannst du drehen und wenden, wie du willst. Wenn ich Geldschein in der Hand habe, es hat immer irgendwann ein Mensch dafür gearbeitet, hat also einen Teil seines Lebens, seiner Lebenszeit geopfert. Weil in der Zeit hätte er ja was anderes machen können. Er hätte sich mit seinen Kindern beschäftigen können, er hätte sich mit seiner Familie beschäftigen können, hat aber nicht gemacht, sondern er hat Geld erwirtschaftet, indem er zur Arbeit gegangen ist und hat seine Lebenszeit dafür geopfert. Und deswegen finde ich, ist Geld an sich schon ein sehr ethisches Thema, weil ich immer die Lebenszeit anderer Menschen darin sehe. Mhm. Und deswegen hat Geld es verdient, damit sorgfältig und sorgsam umzugehen. Ja, und wenn mir einer erzählt, ich habe da in Bitcoin spekuliert und das war ja für mich Spielgeld, ja, dann rollen sich mir die Fingernägel auf und die Fußnägel, weil ich sage, Spielgeld heißt, du hast mit deiner Lebenszeit gespielt. Mhm. Ja, und das ist einfach eine mangelnde Wertschätzung deines Lebens gegenüber. Also mangelnde Wertschätzung an das Leben. Mhm. Ja, deswegen ist Geld von sich aus ethisch. Mhm. Also Ethik und ethisch. Mhm. Ne, von Haus aus. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Ich kann natürlich trotzdem unethisch damit umgehen. Mhm. Ne?
Wie zum Beispiel?
Ja klar, wenn ich Leute abzocke. Ne? Mhm. Also das beste Beispiel ist für mich Bitcoin. Bitcoin ist für mich ein System, in dem kein Geld verdient wird. Da geht es nur um Abzocke. Das heißt, wenn einer viel verdient, muss er es anderen wegnehmen. Mhm. Es geht immer darum, dass ich den Reichtum auf Kosten anderer Menschen ausbaue. Da wird kein Mehrwert geschaffen. Mhm. Und das finde ich persönlich nicht ethisch. Ne? Gut, der eine oder andere wird sagen, ist mir doch egal, das ist Marktwirtschaft. Wenn der andere so doof ist, kann er das ja gerne tun. Das ist Marktwirtschaft, ist mir doch egal. Ja, kann man so sehen. Dann stelle ich mir die Frage, wie sähe denn unsere Welt aus, wenn jeder sagen würde, ist mir doch egal. Wie sehen unsere Schulen aus, wenn der Lehrer sagen würde, ich kriege mein Gehalt, es ist mir doch egal, was aus dem Lagen wird. Wie sehen unsere Kindergärten aus? Wie sehen unsere Krankenhäuser aus? Was wäre, wenn der Operateur an seinem Tisch stehen würde, ich sage, ist mir doch egal, ich kriege mein Geld für die OP. Ob die jetzt gut wird oder nicht, es ist mir doch egal. Wie sieht denn unsere Welt aus, wenn jeder sagen würde, es ist mir doch egal? Und da fängt Ethik an. Mhm. Und das ist ja auch ein Teil, was ich in meinen Seminaren Schule und Teaser und aufgreife, ja. der ethische Umgang mit Geld.
Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, auf die Seminare wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Du bietest ja auch Menschen deine Zeit, die ist ja kostbar, es ist ja auch schwierig, jetzt an dich ranzukommen. Ja. Du bietest jetzt also auch Menschen an, dass man dich auf Seminaren besuchen kann, sodass man das halt lernen kann. Ja. Was genau machst du mit den Menschen? Das ist ja jetzt nicht so, dass du dich mit denen hinsetzt und sagst, du legst jetzt dein Geld da und da und da und dann ist alles fein. Also was genau passiert denn da auf solchen Seminaren? Wo setzt du denn da an? Also was ist denn dein Alleinstellungsmerkmal, was den Menschen wirklich einen Mehrwert bringt?
Also letzten Endes ist es auch gar nicht egal, ist es nicht wichtig, was machst du mit dem Geld, sondern viel wichtiger ist, was macht das Geld mit dir. Mhm. Und das kitzeln wir aus den Seminaren raus. Was macht das Geld mit dir? Das ist der eine Punkt. Und dann geht es weniger darum, wo lege ich Geld vernünftig an, sondern es geht in erster Linie darum, wie vermeide ich Fehler. Denn wenn du einmal Geld verloren hast, und ich bin da leider Gottes auch ein gebranntes Kind, ich habe sehr viel Geld verloren, weil ich falschen Menschen vertraut habe, falsche Prospekte gelesen habe, falschen Trends hinterher gelaufen bin und auf Experten gehört habe, bin da selbst gebranntes Kind. Wenn du einmal Geld verloren hast, nennenswertes Geld, das holst du mit Rendite nie wieder rein, nie wieder. Ja, deswegen ist dieser Drang nach Rendite, hier kriegst du 1% mehr als da, ist das völliger Bullshit. Viel wichtiger ist, Fehler zu vermeiden. Mhm. Ja, das ist der eine Punkt. Fehler, wie vermeide ich Fehler? Natürlich sprechen wir auch über ganz klare Strategien. Welche Strategien gibt es trotzdem? Wir sprechen auch über Strategien, wie du aus dem Nichts was machen kannst. Aus dem, was du heute hast, ohne dass du dich mehr anstrengen musst. Es gibt manchmal einfach ein paar Kleinigkeiten, wo du nur eine kleine Stellschraube ändern musst und schon läuft dein Leben anders, auch finanziell. Und diese ganzen kleinen Tricks, die verraten wir auf den Seminaren.
Also das heißt, das ist jetzt nicht ein Seminar, wo ich dann irgendwie schon 10.000 Euro oder 1 Million mitbringen muss, ansonsten kann ich nicht dran teilnehmen. Also kann auch ein Student zum Beispiel dran teilnehmen?
Oder? Also durch Seminare wird man grundsätzlich erstmal nicht dümmer. Mhm. Ja, egal wie schlecht sie sind, man wird nicht dümmer. Ja. Und ich hatte beim letzten Seminar ein sehr schönes Erlebnis, wo ein Ehepaar da war, Ende 50, die wirklich eher am unteren Ende der Nahrungskette waren. Das war von einem guten Bekannten, waren das die Eltern. Und ich hatte am Anfang eine große Angst, weil ich meine, das ist ein bisschen, was kostet das Seminar ja auch. Und ich möchte ja auch einen Mehrwert liefern. Und meine Angst war, die gehen raus und sind enttäuscht. Und ich habe ein Ehepaar erlebt, die reinkamen, kreideblass, Mundwinkel nach unten, und die sind rausgegangen, freudestrahlend, haben begeistert ihrem Sohn erzählt, wie toll das war, und haben gesagt, zu ihrem Sohn gesagt, wir haben wieder Hoffnung geschöpft.
Wie schön,
ja. Und das hat mich so berührt, ja, so berührt, dass ich gesagt habe, wow, da muss ich weitermachen, egal wer zu mir kommt. Ja, da waren Leute, die waren am unteren Ende der Nahrungskette, da waren Leute, die waren im Bereich Hunderte von Millionen, junge Leute, die so ein Seminar, wo ich jetzt sagen würde, ja, das sind die Letzten, die auf mein Seminar kommen müssen. Und selbst der hat gesagt, ich habe heute oder in den 2 Tagen unglaublich viel gelernt. Mhm. Also wir haben da eine sehr heterogene Schicht. Ist egal, wo du herkommst. Ich habe noch nicht eine kritische Stimme gehört. Ich glaube, dass jeder, egal wo er herkommt, egal welche finanziellen Verhältnisse hat, kann was für sich mit nach Hause nehmen. Und was eben auch ganz toll ist, dass man auf diesen Seminaren Menschen findet, die ähnlich gelagert sind vom Mindset her. Mhm. Das heißt, man kann sich vernetzen, man kann Netzwerke aufbauen. Und zwar Netzwerke mit Herz. Ja, ich bin kein Freund von Netzwerken, weil die Netzwerke, die ich kenne, die klassischen beruflichen Netzwerke, da treffen sich Menschen, die keine Kunden haben, mit Menschen, die auch keine Kunden haben. Getreu dem Motto, wenn sich 2 Kranke ins Bett legen, wird schon einer gesund. Ja? Ich bin Freund von natürlichen, gewachsenen Netzwerken. Und wenn mich einer weiter empfiehlt, dann soll er das von Herzen tun. Und nicht, weil er dafür Geld verdient oder weil er es als Pflicht empfindet, weil das in diesen meisten Netzwerken ja so üblich ist. Er soll er von Herzen weiterempfehlen.
Ja.
Ich bin Freund von natürlichen, gewachsenen, herzlichen Netzwerken. Mhm. Und das kann man in diesen Seminaren wunderbar machen. Da entstehen Freundschaften, Partnerschaften, Kooperationen. Denn da kommen Leute aus allen Bereichen. Da sind Professoren, da sind Unternehmer, da sind Angestellte, da sind Werber, Texter, Krankenpfleger, keine Ahnung, alles Mögliche.
Mhm. Wahnsinn. Und was mich nochmal interessieren würde, und ich kann mir auch vorstellen, wieder alle, die jetzt gerade zuhören, die Frage nochmal mit der Ethik. Ich muss da nochmal so ein bisschen drauf rumreiten. Aber ist es denn okay, wenn ich viel Geld verdiene? Ist es okay, reich zu sein? Ist es in Ordnung? Oder?
Na, die Frage ist ja, was man als reich empfindet. Ne? Was ist reich überhaupt? Also letzten Endes, Erfolg heißt, ist ja etwas, was auf etwas folgt. Mhm. Das sind ganz, was ich ja oft erlebe, sind Menschen, die mehr oder weniger bewusst auf einem Mindestmaß rumeiern ihr ganzes Leben lang. Ich erlebe diese Menschen aber eher als Opfer. Also das heißt, die gehen in so eine Opferhaltung rein und sagen, oh, die Welt ist schlecht und ich darf nichts verdienen, weil wenn ich was verdiene, bin ich auch schlecht. Mhm. Ja, das ist eher so eine Opferhaltung. Was die Menschen nicht verstanden haben, ist, dass Geld verdienen durchaus ethisch ist, wenn man es auch wirklich verdient, wenn man einen Mehrwert bringt. Mhm. Ich bringe da immer gerne das Beispiel vom Bäcker. Ja, wenn ich mir mein Brot selber backen würde, so, dann müsste ich einkaufen gehen, das kostet Zeit. Ich müsste die Zutaten kaufen, das kostet Geld. Ich müsste den Ofen anheizen für 5 Brote, die da vielleicht reinpassen. Vielleicht schaffe ich es auch mal 10 gleichzeitig zu backen. Das heißt, wenn ich da mal eine Vollkostenrechnung mache, würde mich ein Brot 15 bis 20 Euro kosten. Mhm. Wenn ich mal alles ganz genau kalkulieren würde. So, der Bäcker, der kauft nicht ein Kilo Mehl, der kauft eine Tonne oder 10 Tonnen Mehl. Das heißt, der zahlt noch nicht mal die Hälfte von dem, was ich bezahle. Der kauft den Dinkel dann vielleicht mit 1 Tonne oder 10 Tonnen und ich kaufe vielleicht 1 Kilo. Das heißt, er zahlt erstmal vorneweg, zahlt er erstmal nur die Hälfte von dem, was ich überhaupt bezahle. Und dann hat der einen großen Ofen. Da geht nicht ein Brot rein, sondern 500, sodass der viel günstiger produzieren kann, als wenn ich es mache. Das heißt, wenn ich bei dem Biobäcker mein Brot kaufe, dann zahle ich dafür 5 bis 6 oder 7 Euro. Wenn ich das Brot aber selber backen würde, dann würde mich das wahrscheinlich 25 kosten. Das heißt, der Bäcker liefert mir einen Mehrwert. So, trotzdem verdient er an jedem Brot noch Geld. So, und wenn der dann in der Lage ist, einfach, sagen wir mal, statt einer Filiale 10 Filialen zu machen, dann verdient er in Summe gesehen richtig gutes Geld und schafft aber trotzdem einen Mehrwert. Nur leider in unserer Gesellschaft ist das eben oft so, dass dieses Mehrwertschaffen irgendwann an irgendeiner Stelle mal in Richtung Kapitalismus geht, dass diese Leute dann irgendwann mal herkommen und sagen, so, jetzt verdiene ich sag mal als Beispiel, ich bin jetzt Bäcker, habe 20, 30, 40 Filialen, da verdiene ich schon mal 500.000 im Jahr. Das ist schon recht viel Geld. Und dann kommt irgendwann mal die Gier. Und dann heißt es ja, Moment, wenn ich doch 500.000 verdiene, dann könnte ich doch auch 600.000 verdienen. Dann muss ich doch nur das Mehl billiger einkaufen. Dann kaufe ich es halt nicht mehr vom Bio-Bauernhof hier in Deutschland, sondern dann hole ich mir das irgendwo aus, was weiß ich wo. Steht auch Bio drauf. Und ob da wirklich Bio drin ist, da war hier ein großes Fragezeichen drauf. Und so fangen die dann an, irgendwann mal ein, ich nenne das Pervertieren. Also Perversion heißt ja Triebverzerrung. Wenn also ein System pervertiert, wo die Leute dann in Extreme gehen, und an der Stelle, da fängt es dann an, unethisch zu werden. Wenn die Leute dann auf Kosten von Qualität, die lassen den Preis gleich, schrauben aber die Qualität runter, ohne dass der Kunde das merkt. Und an der Stelle, da fängt dann Ethik an.
Ja, und das ist ja auch der Punkt, wo dann ja auch wieder der Verbraucher gefragt ist.
Genau.
Oder der Konsument generell. Das ist ja auch diese Verantwortung, die wir haben. Nicht nur, wie verdienen wir Geld, sondern auch, was machen wir letztendlich damit? Wofür geben wir es wieder aus?
Genau.
Ja,
genau.
Sodass ich dann das letztendlich auch wieder damit steuern kann. Also sprich, das ist ja das Riesenthema Fleisch, ist ja eine Sache. Die ja sehr dramatische Auswirkungen hat, also insbesondere für die in diesem System leidenden Tiere, die ja dann durch diese Gier, ne, Geiz ist geil, hatten wir gestern auch drüber gesprochen, das löst ja unglaubliches Leid letztendlich auch aus, was auf den ersten Blick gar nicht so erkennbar ist oder was ja auch entsprechend zu Täuschung führt. Wie meinst du, wie kann man sich denn davon trennen? Also, dass man sagt, okay, Kapitalismus ist böse, ja, Geld regiert die Welt, also es gibt ja diese ganzen Vorurteile auch.
Ja, ja, ja.
Aber inwieweit kann ich denn jetzt auch diese Verantwortung dann auch abgeben?
Das ist wichtig. Ja, abgeben kannst du sie gar nicht, die Verantwortung hast du immer selber. Also erstens mal, es wird ja oft nach Tierschutz geschrieben. Also grundsätzlich bin ich erstmal ein absoluter Freund von Tierschutz. Ich liebe Tiere sehr, deswegen besitze ich auch keines, weil ich nicht das Recht habe, ein Tier einzusperren. Deswegen besitze ich keines, trotzdem liebe ich Tiere. Ich weiß, wie wertvoll Tiere für Kinder sind. Wir hatten auch einen Hund. Die Verantwortung bleibt immer bei dir selbst. Und wir müssen gar nicht so unbedingt nach den Tieren schreien. Wir sollten auch mal bei uns Menschen gucken. Also wir sind ja hier in Frankfurt und wenn ich so an manchen Bürohäusern vorbeigehe, dann denke ich, da sind Menschen in Legebatterien.
Ja.
Wie wir mit den Tieren umgehen, ist nur ein Beweis dafür, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat. Und da entwickeln wir uns gerade rückläufig. Und das hat nichts nur mit Tieren zu tun. Die Tiere sind nur ein optisches Anzeichen dafür, wie wir mit uns umgehen. Mit den Menschen, weil wir gehen mit den Menschen auch nicht besser um. Viele, viele Menschen arbeiten in Situationen wie eine Henne in der Legebatterie. Also wir brauchen gar nicht nur auf die Tiere gucken. Die Tiere sind nur, das ist nur ein Anzeichen dafür. So wie wir mit unseren Tieren umgehen, gehen wir mit den Menschen auch um.
Ja, das sind natürlich,
das eine bedingt das andere. Ne?
Ja. Das sind natürlich die am wenigsten natürlich dann, was das dagegen sagen können. Ne? Also Kinder können sich nicht wehren, können sich nicht wehren. Rein theoretisch haben wir aber die Verantwortung, wie du schon sagst.
Genau,
ne? Also
der Mensch hat die Verantwortung für sich selber.
Der Mensch, der im Büro arbeitet, wie du schon sagtest, selber quasi wie ein Massenarbeitsverhältnis, sagen wir es mal so, Gebäude, Smog und was es da nicht noch alles gibt. Also dass man sich daraus befreit.
Genau.
Ne? Also aus diesem ganzen System, das meinst du jetzt, ne?
Ja, also weil du gerade auch sagst, Gebäudesmog, das finde ich auch ein wichtiges Thema. Ich finde, dass wir Menschen Grundrechte haben. Ein Grundrecht ist das Recht auf Nahrung. Ein Grundrecht ist auf gesunde Nahrung. Ein Grundrecht ist das Recht auf Gesundheit. Und ein Geburtsrecht ist das Recht auf Wohnen. Und was machen wir mit unseren Geburtsrechten? Wir haben ein Gesundheitssystem, was noch nie so krank war wie jetzt.
Ja.
Wir haben Nahrungsmittel, die das Wort Nahrungsmittel nicht mehr verdient haben, maximal noch Sättigungsbeilage.
Ja.
Und wir haben Wohnungen, die nicht mehr als Wohnungen zu betitulieren sind, sondern als Giftmülldeponien. Wo man Menschen einsperrt, die dann diese Ausgasung dann schön einatmen, damit die irgendwann mal schön weg sind und es keiner mehr merkt. Und das ist ein Verbrechen. Ich baue ja gerade selber ein Haus hier in Frankfurt mit 14 Wohneinheiten, was wir dann als Kapitalanlage verkaufen. Ich bin ja auch Bauträger. Und da werden wir alles soweit ökologisch machen. Wir haben zum Beispiel eine Hybridheizung. Das heißt, wir arbeiten überwiegend mit einer Luftwärmepumpe. Wir arbeiten mit natürlichen Rohstoffen. Wir haben ausschließlich Holzfußböden aus heimischen Wäldern. Weil zum Beispiel Birke, das wissen die meisten Menschen gar nicht, das größte Birkenanbaugebiet ist Tschernobyl.
Oh Gott,
so, und deswegen
das
kannst
ich
du,
auch nicht.
Deswegen kannst du Birke günstig kaufen. Also wenn einer sagt, ich habe hier schönes Birkenholz, dann frag mal, wo kommt es denn her? Das heißt, wir verwenden Hölzer aus heimischen Gegenden, das heißt Deutschland, Österreich. Ja, wir haben Holzfenster, weil ich einfach glaube, dass ein Material lebt und arbeitet. So, das heißt, wir haben Holzfußböden, wir haben Holztüren, also Echtholztüren, wir machen echte Holzfenster aus qualitativ sehr, sehr gutem Holz aus der Region oder zumindest mal hier aus der Nähe, Deutschland, Österreich oder Schwarzwald. Mhm. Wir haben eine Fassade ohne Styropor. Das heißt, wir verwenden da Steinwolle, sodass wir möglichst natürliche, atmende Baustoffe haben. Denn wir verbringen mehr als ein Drittel unseres Lebens verbringen wir in unserer eigenen Wohnung. Auch wenn das nur schlafend ist, aber wir atmen das ganze Zeug sehr ein. Wir haben wir machen Fenster mit einem integrierten Lüftungssystem, die auch Luftfilter eingebaut haben. Wir sind nun mal in Frankfurt, hier ist die Luft vielleicht nicht ganz so sauber. Und so gucken wir Punkt für Punkt für Punkt für Punkt, was können wir besser machen. Wir nehmen Edelstahlleitungen in den Wänden. Ja, kein Kupfer, kein Kunststoff, weil wir wissen alle, dass Kunststoffe ausdünsten, Mikroplastiken auslösen. Mhm. Im Ozean ist uns das bewusst, es ist so widersprüchlich alles. Mhm. Ja, und ich würde sagen, die Grundrechte, wir müssen wieder die Grundlebensrechte, die müssen wir schützen. Wir brauchen Lebensmittel, die wieder als Lebensmittel zu bezeichnen sind. Wir brauchen ein Gesundheitssystem, was wieder dem Menschen entspricht. Und wir brauchen Wohnungen, die wirklich auch Lebensraum darstellen und nicht nur Wohnungen zum Verkaufen. Die meisten Architekten brauchen Wohnungen zum Verkaufen, aber nicht Wohnungen zum Wohnen. Und diese Grundrechte zu schützen, das ist meine Aufgabe. Die Aufgabe eines jeden, und ich versuche das über meine Seminare und natürlich über meine tägliche Tätigkeit. Also ich bin als Bauträger ja auch dafür verantwortlich, dass die Menschen, die nachher in den Wohnungen, die ich gebaut habe, dass die gut leben können, ja? Dass sie ein gutes Raumklima haben, dass sie sich wohlfühlen. Ja, wir verwenden entsprechende Putze. Ja, zum Beispiel baue ich zwei Häuser dort, zwei Stadtvillen, zwei Einfamilienhäuser. Da machen wir 36er Porotonstein, der innen gefüllt ist mit Steinwolle. Das heißt, ich brauche keine Fassade mehr. Das Haus hält 500 bis 1000 Jahre. Und innen drin machen wir einen Rotkalkputz. Der Rotkalkputz ist atmungsaktiv und der hat den Effekt, dass es immer frisch riecht, wie neu gebaut. Mhm. Ja, das heißt, er nimmt Gerüche auf und es ist diffusionsoffen. Kostet halt ein bisschen mehr, aber im Verhältnis gesehen zu dem, was ich dann in der Zukunft erreiche an Mehrwert, ist der Mehrpreis eigentlich lächerlich.
Das heißt, es gibt dann aber auch Geldanlagen. Also für dich ist es ja auch ein Investment, gehe ich ja von aus. Ne?
Ja,
das ist ja, man kann ja Gutes tun und gleichzeitig auch damit deine eigenen Brötchen verdienen. Gibt es denn Geldanlagen, die du auch empfehlen würdest für Menschen, die jetzt ein bisschen weniger Budget zur Verfügung haben? Also gibt es da ethische Geldanlagen? Was kann man machen, wenn man sagt, okay, man möchte gerne beispielsweise für später vorsorgen, man möchte vielleicht auch in die eigenen vier Wände oder man hat da noch andere Ziele oder Wünsche, eine schöne Reise oder irgendwas. Was würdest du jemandem raten? Also was kann man machen?
Also grundsätzlich rate ich, hört auf vorzusorgen. Vorsorge ist ein Verbrechen an einer Gesellschaft. Vorsorge ist ja tendenziell was für junge Leute, weil wenn einer 60 ist, der braucht kein Riester mehr machen. Ja, und dann der braucht nicht mehr durch Power-Riester sein Rente um 7 Euro aufzubessern. Das macht keinen Sinn. Und für einen 25-Jährigen macht es auch keinen Sinn, weil die Gespräche, die ich mit einem 25-Jährigen führe, sind nicht Vorsorge und Altersvorsorge, sondern mit jungen Leuten spreche ich darüber, wie baue ich Netzwerke auf, wie baue ich ein Unternehmen auf, wie bilde ich mich weiter, persönlich wie fachlich. Und das Wichtigste ist bei jungen Leuten, wie heile ich Beziehungen. Das ist einer der wichtigsten Punkte, weil es gibt sehr, sehr viele Menschen, die gestörte zwischenmenschliche Beziehungen haben zu den Eltern, zu den Geschwistern, in der Familie, sonstigen Familie, am Arbeitsplatz, zum Chef, zu Arbeitskollegen, bei Freunden, haben gestörte zwischenmenschliche Beziehungen. Gestörte zwischenmenschliche Beziehungen sind aber Energieräuber. So, das heißt, wenn ich im Leben aber was erreichen möchte, dann brauche ich Energie, um weiterzukommen. Also muss ich erstmal da ansetzen, wo es am einfachsten ist, am sinnvollsten und am nachhaltigsten, und das sind meine zwischenmenschlichen Beziehungen. Darüber spreche ich mit 25-Jährigen, aber nicht über Altersversorgung. Und wenn er das konsequent macht, dann hat er mit 40, 45 so einen guten Job und steht so stark im Leben, dann muss ich auch nicht mehr über Altersvorsorge reden, weil er genug Geld verdient. Da spreche ich dann genau über diese Themen, wie finanziere ich mein Haus auf Kosten vom Finanzamt, wie kann ich das Studium meiner Kinder finanzieren auf Kosten vom Finanzamt beispielsweise. Dann geht es um das Thema Erben und Vererben. Ja, dann kommen wir ja in die Erbengeneration rein. Wie kann ich Erbschaftssteuer sparen? Oder wie kann ich mein Vermögen einfach sinnvoll aufbauen bzw. gestalten? Das sind Themen, mit denen ich über 45 hier rede, aber nicht über Vorsorge.
Dann, du hast ja auch noch eine Kernkompetenz, was zum Beispiel auch das Thema Photovoltaikanlagen angeht. Wenn ich jetzt doch jemanden habe, der sagt, Ja, Ludger, das hört sich alles ganz super an. Ich gebe mein Bestes auch in den Beziehungen. Ich hinterfrage Dinge. Ich versuche aus dem System auszubrechen, weil das ist ja auch eine Sache. Das ist ja auch nicht für jeden so tauglich, dieses Konzept, sage ich mal. Gibt es denn da vielleicht noch in irgendeiner Art und Weise einen Mittelweg oder eine Alternative, wenn ich sage, ich möchte nichtsdestotrotz irgendwie Kapital aufbauen oder Reserven bilden? Wie kann ich das am sinnvollsten und auch ethisch korrekt tun? Welche Alternativen gibt es denn da
überhaupt? Also 0% wäre schon eine gute Rendite.
Ja, gut, wer ein bisschen mehr hat, muss draufzahlen. Der darf noch Geld mitbringen. Aber was kann ich denn jetzt machen? Also welche Möglichkeiten gibt es denn da also überhaupt?
Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, das Thema, das ist auch hier wieder das Thema Gier bei den Kapitalanlagen. Also nehmen wir mal das Beispiel von meinen Wohnungen. Natürlich ist die Rendite von dem, was ich mache, sowohl die Mietrendite als auch meine persönliche, aufgrund meiner Einstellung, die ich zu den Dingen habe, ist natürlich etwas geringer als das, was man üblicherweise macht. Und auch da fängt die Ethik an. Ja, wenn ich gewinnmaximierend arbeiten würde, dann sähe das Haus ganz anders aus. Das wäre viel größer und hätte schlechtere Baustoffe. Weil der Quadratmeterpreis wird ja nicht beeinflusst von dem, was ich verbaue, sondern von Angebot und Nachfrage. So, das heißt, ich könnte an dem Ding mal ganz locker 1 Million mehr verdienen, indem ich einfach oft an Qualität spare und mehr Wohnfläche herstelle. Dann sieht das Ding aber nicht mehr schön aus. Dann ist es nicht mehr kein Wohlfühlfaktor mehr. Und was ich oft erlebe, sind Leute, die dann zu mir kommen, die einen hohen ethischen Anspruch haben, sehr hohen ethischen Anspruch haben, nur plötzlich bei Kapitalanlagen fällt der. Dann ist plötzlich Bitcoin doch wieder ein interessantes Thema. Oder andere Kapital- oder Aktien beispielsweise. Und da ist denn dann auch, wenn es dann um Rendite geht, auch relativ egal, worin die Menschen investieren. Und da erlebe ich manchmal eine sehr hohe Doppelmoral bei Kapitalanlagen.
Ja.
Dass Leute, die auf der einen Seite einen ethischen Anspruch haben, gehen dann demonstrieren für den Umweltschutz, Tierschutz oder sonst was. Und wenn wir dann über Renditen sprechen, dann kommt da plötzlich eine Seite raus, die hast du vorher nicht gesehen. Und das ist Teil auch in meinem Seminar. Das kitzeln wir da raus. Was ist dein wahres Motiv? Also Ethik hat natürlich auch was mit persönlichem Anspruch zu tun. Da muss man sein zurückschicken. Das heißt aber nicht, dass man grundsätzlich auf Rendite verzichten muss, weil die Rendite kommt dann nicht über die Kapitalanlage, sondern über die richtige Strategie. Nehmen wir mal Photovoltaik. Also Photovoltaik ist erstmal rein wirtschaftlich betrachtet kein wirklich gutes Investment. Man kann das machen, das ist auch ein Fehler, wenn man es macht. Aber so der Brüller ist das auch nicht. Aber mit der richtigen Strategie, da gibt es ein paar Hebel, die man stellen kann. Das hat aber mit Photovoltaik gar nichts zu tun, sondern einfach mit unserer Steuergesetzgebung. Da hat unser Gesetzgeber uns einfach ein paar Möglichkeiten gegeben, die ich über dieses Vehikel Photovoltaik benutzen kann, um mir Mehrwerte zu schaffen im fünfstelligen Bereich. Also da können wir schon mal 30, 40, 50.000 Euro mehr verdienen, nur über die richtige Strategie. Hat mit Photovoltaik nichts zu tun, funktioniert auch mit einer Pommesbude. Ne? Aber Photovoltaik ist halt relativ einfach darzustellen. Und dann habe ich eben die Möglichkeit, über dieses Vehikel einem Angestellten die Privilegien eines Unternehmers zu verschaffen, was ich sonst nicht habe, mit anderen Kapitalanlagen. Also da haben wir schon ganz paar gute Tricks drauf. Aber wenn ich über Tricks spreche, dann meine ich nicht das Höhnes-Modell, das braucht kein Mensch, sondern es geht einfach um ganz legale Steuertricks. Das heißt, ich gucke mir einfach nur das Steuergesetz an, was steht da drin, was will der Gesetzgeber und das wende ich an und verknüpfe das intelligent mit anderen Dingen.
Super, das hört sich echt total spannend an. Und letztendlich ist es ja so, Steuern kommt ja auch von Steuern und Lenken. Ne? Also das heißt, wir können ja auch dann wieder raus aus der Opferrolle in die Verantwortung gehen und auch dann uns quasi nicht vom Staat durch die Steuern steuern lassen, sondern richtig, halt selber dieses Tool einfach nutzen, um ja auch einfach was zu bewegen und etwas zu verändern. Ne? Aber die Frage ist ja auch mal, was macht der Staat denn mit unseren Steuergeldern? Ne? Ist das in meinem Sinne? Also das ist ja dann eigentlich auch schon die Frage, ist es dann nicht meine Verantwortung, mich darum zu kümmern, dass ich zum Beispiel in jedem Fall eine Steuererklärung mache, um dieses Geld jetzt nicht dem Staat für willkürliche Dinge zur Verfügung stellen, die vielleicht gar nicht meinen Werten entsprechen, sondern dass ich dann wirklich sagen kann, ich nutze eine entsprechende Steuerrückerstattung, die sich durch bestimmte Strategien erheblich erhöht, ja, um damit vielleicht auch wieder Gutes zu tun. Also ich würde auch ganz gerne das Thema nochmal effektiven Altruismus hier reinbringen.
Also beim Thema Steuern, da habe ich ja oft Diskussionen. Also ich warne immer davor, immer auf den Staat zu zeigen, ihr Bösen, ihr macht mit unseren Steuergeldern alles kaputt und das und das und das. Ja, das stimmt. Es gibt genügend Projekte, wo man sagen würde, das muss echt nicht sein. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir, wenn wir mal den Staat betrachten, ein extrem komplexes Gebilde haben. Und es ist völlig normal, dass in extrem komplexen Gebilde auch Fehlentscheidungen getroffen werden. Das ist nicht nur beim Staat so, das ist in jedem größeren Unternehmen so. Und das ist ja nicht das Problem des Staates, sondern es ist ein Systemproblem. Es wachsen nun mal keine Bäume in den Himmel. Und je größer die Firmen werden, umso ineffektiver werden sie. was wiederum die Herausforderung für die kleinen Firmen ist, zu sagen, Leute, genau das ist unsere Chance. Ja, die Chance von den Kleinen ist, dass die Großen irgendwann mal starr und ineffektiv werden. Und da können dann eben die Kleinen rein und sagen, die Lücke, die da fehlt, die decke ich dann aus. Das Problem ist, was wir Deutschen haben, ja, wir wollen immer eine Eiche sein. Also man kann ja aus der Natur viel lernen. Geh einfach mal durch den Wald. In einem Wald gibt es nicht nur Eichen. Da gibt es ein paar Eichen, die wachsen aber nicht im Schatten voneinander. Das heißt, sie stehen relativ weit auseinander. Und dann gibt es unter den Eichen gibt es kleinere Bäume. Unter den kleineren Bäumen gibt es Sträucher. Unter den Sträuchern gibt es Büsche. Unter den Büschen gibt es Gräser. Ja, und jeder hat seine Existenzberechtigung. Ich bin noch nie durch den Wald gegangen und habe ein Gras reden hören. Ich will eine Eiche sein, ich will eine Eiche sein. Und wir müssen halt gucken, wo im Wald stehst du. Und wir müssen aufhören zu werten. Wir müssen aufhören zu werten und sagen, die Eiche ist besser als der Strauch. Das ist völliger Bullshit. Größe ist keine Stärke. Weil eine Eiche kippt im Wind um. Ein Busch nicht, der biegt sich nämlich im Wind. Und das ist der große Vorteil, den wir haben. Dass die kleinen Unternehmen sich eben leichter biegen können, leichter dem Wind anpassen können und ein großer Baum fällt um, wenn der Sturm kommt. Also wenn aufhört, immer zu gucken, ich will eine Eiche sein, ich will eine Eiche sein. Manchmal ist es als Busch oder Gras auch ganz angenehm. Ja, man wird nicht abgeholzt und als Brennholz verwertet. Ja, man fällt nicht bei jedem Sturm gleich um. Ja, da können wir aus der Natur sehr viel lernen. Und die meisten Menschen wollen alle immer eine Eiche sein und denken, wenn ich da oben bin, dann geht es mir gut. Und wenn sie dann wirklich da oben sind, dann ertragen sie den Wind nicht.
Ja.
Und das heißt, sie wollen den Preis nicht dafür bezahlen, weil da oben ist in der Baumkrone ist auch verdammt windig.
Ja, ein sehr anschaulicher Vergleich. Nochmal zu dem Thema Geld und Gutes tun. Dieses ganze Thema zurückgeben. Das ist dir ja auch wichtig. Du unterstützt ja auch zum Beispiel Charity-Projekte. Das ist natürlich eine Sache, das ermöglicht uns ja auch letztendlich wieder das Geld. Auch das ist ja ein Bereich, wo du dich ja sehr stark einsetzt. Ist das eine Sache, die du auch immer vertrittst? Also dieses Zurückgeben, wenn ich Geld verdiene, ist es meine Verpflichtung, etwas abzugeben? Wie würdest du das beurteilen?
Nein. Also ich würde auch nicht behaupten, dass ich etwas zurückgebe. Ich sage, es gibt viele Leute, die stellen sich auf die Bühne und sagen, ich will der Gesellschaft zurückgeben. Ich erlebe das sehr oft einfach nur als einen Marketing-Trick, damit man den Leuten Sand in die Augen streut und glaubt, man sei ethisch. Ich gebe nichts zurück an die Gesellschaft. Weil wenn ich es zurückgeben müsste, dann frage ich mich, warum habe ich es denn vorher überhaupt genommen? Nehmt es euch doch gar nicht erst, wenn ihr das Gefühl habt, was zurückzugeben. Mhm. Ich glaube, dass eine Gesellschaft, und deswegen setze ich mich gerne für Kinder ein, weil die Kinder sind die Menschen, die in der Zukunft über Ethik unserer Gesellschaft entscheiden. Unsere Kinder sind diejenigen, die Biofleisch essen oder gar kein Fleisch mehr essen, weil sie es verstanden haben. Das heißt, wir müssen bei unseren Kindern einsetzen, denen ein sinnvolles Leben beibringen. Und das ist die Pflicht eines jeden, nicht nur der Kinder hat, sondern die Pflicht eines jeden und unserer Gesellschaft, Kinder zu unterstützen, weil ein Kind kann sich nicht wehren. Ein Kind braucht Vorbilder.
Ja.
Und das hat mit Geld auch gar nichts zu tun. Ich bin überhaupt gar kein Freund von Geldspenden. Ich tue es zwar ab und zu, weil es bei manchen Vereinigungen nicht anders geht, aber spendet doch mal Zeit.
Ja.
Spendet doch mal eure Lebenszeit. Das ist doch viel wichtiger, als Geld zu spenden. Guck mal, dass Kinderaugen wieder lachen können. Weil wenn Kinderaugen lachen, dann können auch die Augen von Tieren wieder lachen. Weil die Kinder werden unser zukünftiges Leben bestimmen.
Ja.
Die werden bestimmen, wie die Tierhaltung in der Zukunft aussieht. Die werden bestimmen, wie unsere Wälder in der Zukunft aussieht. Die werden bestimmen, wie wir mit Rohstoffen umgehen. Die werden bestimmen, was wir in die Meere reinschmeißen. Die werden bestimmen, ob in Japan Delfine geschlachtet werden oder nicht. Das ist pervers. Das machen Erwachsene, das machen keine Kinder. Aber wir können unseren Kindern beibringen, dass das nicht in Ordnung ist. Und Kinder haben eine natürliche Intelligenz. Die verstehen das viel leichter als wir. Ja, wir verstecken uns hinter Traditionen. Ja? Es ist Tradition, dass man Delfine schlachtet. Es ist Tradition, dass man Mädchen beschneidet. Das ist keine Tradition, das ist pervers. Wir haben uns nur daran gewöhnt. Und alles, was wir gewöhnt haben, ist für uns normal. Und wir können den Kindern das als Normalfall vorleben, dass es eben nicht normal ist, Delfine zu schlachten. Die haben ein Recht auf Leben und wir haben nicht das Recht, einem Tier das Leben zu nehmen. Das Recht haben wir nicht.
Ja, Wahnsinn, Ludger, ich bin jetzt gerade ganz berührt und ich merke auch gerade, dass dich das auch total emotional...
Ja, das macht mich wütend.
Ja, ich merke das schon, ja, Wahnsinn. Also, ja, also vielen Dank für deine klaren Worte da auch und ich denke auch, dass alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das genauso sehen und es ist so schön, dass du das einfach aussprichst, also vielen Dank dafür, dass du da halt auch in dieser Situation einfach ein Vorbild bist. Das ist wirklich ganz großartig. Und also ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Zeit, die du jetzt hier investiert hast. Ich weiß, du bist immer unterwegs, hast auch gleich wieder den nächsten Termin, obwohl Wochenende ist, du bist immer unterwegs. Also vielen, vielen Dank. Wie können denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich erreichen?
über meine Homepage www.ludgerquante.de oder kontakt@ludgerquante.de per E-Mail. Da bin ich meistens erreichbar. Oder eine meiner Mitarbeiterinnen, ja.
Okay, also das heißt, wenn jemand eine Frage hat, also können wir dich auch einfach mal direkt dann anschreiben. Und dich nach deiner Meinung fragen.
Aber nicht sofort eine Antwort erwarten. Und nicht böse sein, wenn es mal ein paar Tage dauert. Ich bemühe mich wirklich, alles abzuarbeiten. Okay. Aber manchmal ist es echt ein bisschen viel. Oder kommt einfach auf meine Seminare.
Ja. Genau, das mit den Seminaren finde ich auch total super. Du hattest ja auch gesagt, du wolltest uns da so ein kleines Geschenk geben, beziehungsweise uns so einen kleinen Vorteil geben für unsere Community, dass die Menschen, weil wir richten uns natürlich jetzt auch insbesondere gerade an junge Menschen, die auch am Anfang des Berufslebens stehen, auch an Studenten, die vielleicht nicht ganz so viel Kapital zur Verfügung haben. Und du sagtest ja auch, das ist unglaublich wichtig, dass gerade auch die jungen Menschen dieses Mindset mit in die Welt tragen, in die Unternehmen bringen, um damit auch den Planeten zu verbessern.
Ja.
Und das finde ich ganz toll. Du hattest gesagt, 50% würdest du Nachlass geben auf deine Seminarveranstaltungen. Also das ist eine zweitägige Seminarveranstaltung, du hast ja eben schon was dazu erzählt. Das finde ich wirklich absolut großzügig. Also vielen, vielen Dank schon mal im Vorwege. Und ja, ihr Lieben, ihr könnt direkt über die Homepage dann auch buchen unter Seminaren. Wendet euch dann vorab gerne über E-Mail dann nochmal an Ludger oder an das Team und schreibt dann einfach als Gutscheincode Beautiful Commitment rein, dann weiß der Ludger Bescheid und dann würdet ihr ein Spezialangebot bekommen. Und jetzt ist es leider nur so, dass die Seminare schon fast alle ausgebucht sind. Das ist ja ein wahnsinniger Run, der gerade besteht bei dir.
In der Tat,
nichtsdestotrotz, es kann halt immer nochmal sein, dass sich das irgendwie verschiebt. Also wenn ihr Lust habt, guckt euch die Seminare an, schreibt einfach eine E-Mail, auch wie gesagt, dann mit dem Code Beautiful Commitment, dass ihr da vielleicht, wenn einer absagt, noch vorgezogen werden könnt, dann könnt ihr dieses Jahr eventuell auch schon dieses Angebot nutzen.
Ja, sehr gerne.
Ja. Ansonsten gibt es auch einen super tollen Online-Kurs, habe ich auch gesehen, den findet ihr auch auf der Website. Und auch ein kostenloses E-Book, da ist auch nochmal zusammengefasst eigentlich alles, was wir auch jetzt gerade so besprochen haben, was deine Arbeit ausmacht und auch deine Werte. Das ist absolut lesenswert. Da einfach mal reinschauen. Und lieber Ludger, ich freue mich über dieses wundervolle Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gebracht.
Mir auch, vielen Dank.
Das freut mich auch, dass du dir einfach diese Zeit nimmst. Das ist wirklich wertvoll und unsere Leute wissen es auf jeden Fall zu schätzen.
Schön,
vielen Dank
für deine
Expertise.
Alles Gute.
So, ihr Lieben. Ich verabschiede mich dann jetzt auch. Heute ist mein vorletzter Tag in Frankfurt, dann geht's wieder zurück. Ich freue mich riesig, die Caroline wieder zu treffen und dann geht's auch nächste Woche weiter. Nächste Woche Donnerstag kommt wieder eine neue Podcast-Folge. Seid gespannt, bleibt dran und denkt dran, seid ihr die Veränderung, die ihr in der Welt sehen wollt. Bis dann, ihr Lieben.